Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Andrea Gerr, guten Morgen und herzlich willkommen. Der Alltag hat sich ja drastisch verändert, vor allem wenn man in Quarantäne ist oder im Homeoffice arbeitet, wie die Bundeskanzlerin es ja jetzt auch macht. Auch viele meiner Kollegen arbeiten von zu Hause und wir versuchen, die Kontaktsperre so gut es geht einzuhalten, um gesund zu bleiben und sie auch weiterhin zuverlässig begleiten zu können, sie in dieser ungewöhnlichen Zeit zu unterhalten, auch mal abzulenken und vor allem aber gut zu informieren. Hier im Studio ist es viel ruhiger geworden, sonst kommt oft ein Gast nach dem anderen rein. Aber zurzeit muss das meiste am Telefon besprochen werden und wir möchten Sie deshalb einladen, uns auch anzurufen. Wir haben das bei unseren Samstagsgesprächssendungen gemerkt, da ist großer Redebedarf und deshalb möchten wir Ihnen diese Möglichkeit auch während der Woche an dieser Stelle geben. Heute soll es um die psychosomatischen Beschwerden gehen, die dieser Ausnahmezustand, den wir gerade alle erleben, mit sich bringen kann. Sie erreichen uns unter der Nummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns. Wir haben für Sie auch eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, corona@deutschlandfunkkultur.de. Ich bin aber auch nicht ganz alleine hier. In Heidelberg bin ich über eine digitale Leitung mit Professor Dr. Jonas Tesatz verbunden. Er ist Oberarzt an der Universitätsklinik für allgemeine innere Medizin und Psychosomatik und wird gerne Ihre Fragen beantworten. Sie können derweil bei uns anrufen. Ich spreche schon mal ein bisschen mit Jonas Tesatz. Guten Morgen, Herr Tesatz.
Guten Morgen.
Ja, schön, dass Sie sich diese Stunde Zeit für uns nehmen. Das ist ja in Ihrem Klinikalltag im Moment wahrscheinlich gar nicht so einfach. Oder wie hat sich Ihr Arbeitsalltag verändert?
Ja, im Augenblick ist viel darauf ausgerichtet, sich an die neuen Vorgaben und an die neuen situativen Anforderungssituationen irgendwo anzupassen. Das heißt, im Augenblick geht es viel darum, Strukturen vorzubereiten, umzustellen. Und sage ich mal, das ist auf der einen Ebene ein Großteil der Arbeiten. Auf der anderen Seite fühlt sich auch vieles so an wie so ein wenig die Ruhe vor dem Sturm. Ja, weil es gibt jeden Tag neue Zahlen und man erwartet natürlich jetzt auch einen großen Anstieg an Patienten. Und das ist so das eine. Und wir sind natürlich auch, das ist ja auch ein Grund, dass ich ja hier den Kontakt zu der Sendung habe. Wir haben enge Kooperationen nach China, wo wir versuchen natürlich auch Informationen zu bekommen, wie sind die mit der Situation umgegangen, mit der Krise und uns da irgendwo auch einfach Anregungen zu holen und ja,
das heißt,
auch die Erfahrung zu nutzen, die dort gemacht wurde.
Sie haben da ein Projekt, über das sprechen wir gleich nochmal. Wir haben aber jetzt schon hier einige Hörer, die anrufen. Einen möchte ich auch gleich mal dran nehmen, Herr Friedrichsohn. Hallo, Herr Friedrichsohn, können Sie mich hören?
Ja, hallo, guten Tag. Also meine Frage geht vornehmlich spezifisch, betrifft die Mitbürger, Menschen, die unter posttraumatischen Belastungsstörungen leiden und Kriegstraumatisierte. Die werden natürlich massiv durch die Maßnahmen und den gesellschaftlichen Zustand getriggert im Sinne von ausgeliefert sein, Opferstatus. Und ich glaube, dass diese Menschen ganz konkrete Hilfen brauchen, was sie machen können, um nicht in sozusagen in Retraumatisierungsgefühle und Überwältigungsgefühle zu gelangen. So. Das wäre mein Hauptthema. Und das andere wäre schon auch ein bisschen was Politisches. Können wir uns das leisten, als Europa mit Menschenrechten und ausgesetztem Asylrecht die Flüchtlingslager in Griechenland, die innerhalb Europas sind, die überfüllt sind, diese Flüchtlinge als gefährlicher anzusehen als den Coronavirus? Und sollen diese armen Menschen dort verrecken? Und müssen wir nicht diese Lager auflösen und diesen Menschen Sicherheit und geben?
Herr Friedrichsohn, danke. Das ist sicher eine sehr weitreichende moralische Frage. Auch vielleicht fangen wir mal mit unserem Spezialisten, Professor Tesatz, mit der gesundheitlichen Frage an, die Sie gestellt haben. Herr Tesatz, was sagen Sie dazu?
Nicht. Ich denke auch zu dem ersten Aspekt kann man ja einiges sagen. Also ich glaube, was Herr Friedrichsen relativ gut auch formuliert, ist ja die Tatsache, dass für viele Menschen mit auch seelischen Traumatisierungen die neue Situation eine große Herausforderung ist. Ja. Herr Friedrichsen hat den Begriff der posttraumatischen Belastungsstörung angesprochen. Also das ist ja ein Krankheitsbild, wo man aufgrund eines traumatisierenden Ereignisses, also ein Ereignis mit Kontrollverlust, mit Gefahr fürs Leben oder zumindest im Erlebten, also mit erlebter Todesangst, es zu einem klassischen oder zu Symptomen kommt, die einhergehen mit Nervosität, Schreckhaftigkeit, mit dem Wiedererleben der traumatischen Ereignisse. Und dieses Krankheitsbild, die posttraumatische Belastungsstörung, wird im Wesentlichen dadurch ausgelöst, dass man irgendwo die Situation, also die persönlichen Bewältigungsstrategien nicht ausreichen, die Situation zu klären und dadurch diese Situation nicht wirklich verarbeitet werden kann. Und ein wesentlicher therapeutischer Aspekt ist, dass man versucht, wieder Sicherheit und Kontrollerleben herzustellen. Und das ist natürlich in der Situation jetzt, wie sie aktuell herrscht, wo vieles nicht kontrollierbar ist, nicht absehbar ist, eine große Herausforderung. Und das ist, sage ich mal, insofern ein Aspekt, wo sicherlich viele Patienten im Augenblick auch vor einer großen Herausforderung stehen, damit umzugehen.
Aber das sind ja dann schon
Und
so Langzeitfolgen, nicht, Herr Tesatz? Das ist ja etwas, was ich habe zum Beispiel gelesen, das ist eine Untersuchung über den SARS-Ausbruch 2003 in der Uni Toronto gab. Und da zeigten ein Drittel der Patienten tatsächlich diese Symptome. Aber das ist ja dann doch schon etwas, was erst viel später einsetzt. Was ist denn etwas, was Menschen jetzt direkt, die eben so eine Quarantäne noch nie erlebt haben, diese ganzen Einschränkungen, was sind denn da so Beschwerden, die als erstes auftreten?
Naja, es kann zum einen sein, dass Patienten mit einer, sage ich auch mal, verarbeiteten Traumafolgestörung, posttraumatischen Belastungsstörung jetzt wieder die gleichen Symptome erleben, ja, dass es reaktiviert wird. Aber ich sag mal, wenn man sich, es gibt ja, also diese Studie, die Sie ansprechen, zum SARS oder jetzt auch die neuesten Daten aus China zu dem Coronavirus, ist, dass die Patienten vor allem Ängste entwickeln, Schlafstörungen, aber auch depressive Symptome und knapp ein Sechstel der Patienten auch wirklich körperliche Beschwerden, sogenannte somatoforme Beschwerden, entwickeln mit Herzrasen, mit Herzschmerzen, aber auch Luftnot, was es natürlich dann auch wieder zu einer Herausforderung macht, weil der Coronavirus selbst als Symptom ja auch oft mit respiratorischen Symptomen, also zum Beispiel Halsschmerzen, Luftnot einhergeht.
Wir haben jetzt hier
Aber das
noch
sind so die häufigsten, ja.
einen Hörer, der angerufen hat, Herr Navi. Ich glaube, da geht es darum, was man dagegen tun kann. Herr Navi, habe ich das richtig verstanden? Was möchten Sie vortragen?
Ja, guten Morgen
Guten
erstmal. Ich
Morgen.
wollte gerade mal diesen Aspekt ansprechen, also die Dauerschleifen, also die ständigen Wiederholungen dessen, dass man also sich möglichst von den anderen fernhalten soll, also zu Hause bleiben und die Ordnungsbestimmungen möglichst einhalten soll. Die sind ja alle sehr, sehr vernünftig, aber man geht ja doch irgendwann mal aus dem Haus und zum Einkaufen. Und da fasst man auch eventuell irgendwo an, wo schon eventuell Infizierte angefasst haben oder ähnliches. Und mir geht es eigentlich darum, dass man jetzt ganz konkret mal die Vorsorge des Einzelnen mal in Betracht zieht und erklärt, wie man zum Beispiel das Immunsystem ganz individuell jetzt stärken kann. Das finde ich, das kommt mir bei dieser ganzen Corona-Problematik zu kurz. Das wollte ich mal ansprechen.
Danke, Herr Navi.
Gerne, gerne.
Herr Tesatz, haben Sie Tipps für Herrn Navi und für unsere Zuhörer und uns natürlich auch? Wir wollen ja auch unser Immunsystem stärken.
Naja, ich meine, aus einer, sag ich mal jetzt eher allgemeinen Empfehlung ist es ja, geht es mir primär darum, natürlich Stress zu reduzieren, weil Stress das Immunsystem schwächt. Jetzt muss man dazu sagen, das Immunsystem ist ja ein enorm komplexes System, wo jeder auch anders reagiert, ja, und individuell reagiert. Und ich sag mal, ich habe auch vor einiger Zeit mal eine Frage an einen Kollegen in Wuhan gesetzt, was kann er uns empfehlen? Und das Erste, was er relativ spontan geäußert hat, ist, schlaft genug. Ja. Also allein dadurch, dass einfach dann plötzlich viele neue Anforderungen sind, eine hohe Belastung auch teilweise da ist, dass es wichtig ist, ausreichend zu schlafen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, gerade wenn man starke Ängste hat oder sich viel auch beschäftigt, viele Informationen rund um die Uhr einholt, dass es dann schwierig ist, auch abzuschalten. Und Da ist zum Beispiel eine ganz konkrete Empfehlung. Ich denke, es ist enorm wichtig, Informationen zu haben und sich auch zu informieren. Und gleichzeitig ist natürlich auch wieder es wichtig, Abstand zu finden. Ja, und dass man zum Beispiel nicht rund um die Uhr sich die Nachrichten anguckt, sondern zu festen Zeiten, zweimal am Tag beispielsweise. Und dass man auch dafür sorgt, dass diese Diskussion um Corona und das Drumherum einen nicht zu viel Energie zieht. Ja, dass es auch andere Bereiche gibt. Das sage ich mal so rein auf der mentalen Ebene. Das andere, was natürlich wichtig ist, und ich glaube, das wird auch immer wieder genannt im Augenblick, ist körperliche Aktivität. Und insofern dieses auch, was jetzt nochmal von der Bundesregierung auch nochmal hervorgehoben wurde, dass Spazierengehen als Einzelperson auch nicht verboten ist. Ja, dass man rausgeht an die frische Luft, aber natürlich alleine. Oder wenn man nicht an die frische Luft geht, sondern zu Hause die Möglichkeit hat, sich irgendwie zu betätigen, sei es jetzt über Online-Fitnessprogramme, dass man das wahrnimmt.
Herr Tesat, Sie hatten ja vorhin am Anfang erzählt, dass Sie eine Studie mit China, einen Austausch haben über die Erfahrungen, die man dort jetzt schon mit der langen Quarantäne gesammelt hat. Inwiefern lassen sich denn diese Erkenntnisse von China überhaupt hier auf unsere Gesellschaft übertragen?
Ich glaube, das ist eine offene Frage. Ja, ich meine, China ist ein anderes System und gerade wenn es um die Frage geht, welche Auswirkungen hat Quarantäne oder auch Ausgangsbeschränkungen, wie wird es von der Bevölkerung angenommen, ist natürlich in China, was zum einen ein sehr autoritär geprägtes System ist, aber auch wo, sage ich mal, Hierarchien sehr gefestigt sind in der Gesellschaft und gleichzeitig auch ein hohes Kollektivdenken herrscht, natürlich deutlich einfacher umzusetzen. Und ich erinnere mich, dass, wo ich das erste Mal die Berichte aus Wuhan gehört hatte, es ging ja von heute auf morgen, dass diese Stadt abgeriegelt wurde, wo ich sehr beeindruckt war auf der einen Seite und gleichzeitig innerlich gedacht hat, das lässt sich auf keinen Fall in Deutschland so umsetzen.
Weil hier der Freiheitsdrang ja auch viel ausgeprägter ist, nicht?
Ja. Und trotzdem bin ich auch beeindruckt, wenn ich die Entwicklung jetzt hier sehe in Deutschland, wie ich das Gefühl habe, dass auch die Gesellschaft das unheimlich gut irgendwie gemeinsam entwickelt, ja, dann guten Umgang miteinander zu finden und einen Kompromiss. Also da tut sich ja jeden Tag, hat man das Gefühl, bewegt sich das in eine Richtung, es entwickelt sich. Und ja, da bin ich sehr positiv irgendwo beeindruckt auch, was die Gesellschaft hier irgendwo im Augenblick leistet, ja, und wie sie sich da entwickelt.
Herr Tesat, es rufen wirklich sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer an. Ich habe hier Christoph von Stritzky am Telefon. Guten Morgen, Herr von Stritzky. Was möchten Sie gerne fragen?
Ich rufe an aus dem nördlichen Teil dieses Landes, von der dänischen Grenze. Und ich habe letzte Woche eine Erfahrung gemacht, nicht direkt, aber jemanden, den ich kenne, war in einer stationären Einrichtung der Psychosomatik für 6 Wochen aufgenommen. Und diese Einrichtung, diese Station hat geschlossen und hat die Patienten nach Hause geschickt mit der Begründung, dass da jetzt Corona-Patienten aufgenommen werden müssen, dass die Gefährdung so groß ist. Und ich habe wahrgenommen, dass die Kliniken unter einem unheimlichen Druck stehen, durch Corona Intensivbetten einzurichten. Und aus meiner Sicht, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind auch andere Reha-Kliniken damit einbezogen worden. In der ganzen Bundesrepublik, wo jetzt teilweise jetzt Intensivstationen und Betten aufbauen müssen. Und ich habe die Befürchtung, dass da ein Verdrängungswettkampf stattfindet, dass Menschen, die seelisch krank sind und dringend Therapie benötigen, immerhin warten die ja teilweise sehr, sehr lange auf einen Therapieplatz für 6 bis 8 Wochen. Haben Depressionen, die haben Angststörungen, die haben alles Mögliche. Und dass die jetzt zum Beispiel hier im Norden nach Hause geschickt worden sind und die Therapien abbrechen und unterbrechen mussten, das finde ich schon problematisch gesundheitspolitisch. Da würde ich gerne was von Ihnen hören, wie da die Situation ist und wie Sie das einschätzen. Ich glaube, das ist kein Einzelfall.
Ja, das finde ich einen wichtigen Aspekt, den Sie da ansprechen, weil das ist gerade Realität. Ja, es gibt natürlich eine Fokussierung der Ressourcen auf die intensivmedizinische Betreuung der, sage ich mal, drohenden Welle von intensivpflichtigen Patienten durch Coronavirus und gleichzeitig gibt es neue Regelungen, wie Kontakte zu gestalten sind. Und gerade psychosomatische Therapie und Psychotherapie funktioniert ja im ganz Wesentlichen über Beziehungen und Gruppenarbeit auch. Ja. Und das führt dazu, dass im Augenblick zum einen Stationen geschlossen werden müssen oder zumindest mal Behandlungen pausiert werden. In der Regel werden die ja, ist so die, also ist zumindest hier die Strategie in Heidelberg, die dann auch wieder fortzuführen. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig zu gucken, wie kriegt man die psychotherapeutische Versorgung aufrechterhalten, jetzt in den aktuellen Zeiten. Und was hier auch, oder was in diesen Aspekt mit reinkommt, ist so die Gefahr eines, ich glaube, Kollegen jetzt haben das bezeichnet als ein Decoupling, also als ein Auseinanderdriften wieder der somatischen Medizin und der psychotherapeutischen Fächer, was natürlich, natürlich die Psychosomatik betrifft. Und das gibt es an verschiedenen Stellen. Also eine große Schwierigkeit ist jetzt mit den, sage ich mal, mit den Patienten, die natürlich mit, sage ich mal, auch psychischen Belastungen im Augenblick, sage ich mal, versuchen, den Alltag zu bewältigen und jetzt eine Mehranforderung kommt und dadurch natürlich auch mehr Bedarf ist eigentlich an psychotherapeutischer und psychosozialen Unterstützungsangeboten. Das ist, sage ich mal, eine Herausforderung. Gleichzeitig gibt es natürlich auch den Aspekt, dass was ist mit den Patienten, die plötzlich jetzt also mit in der psychotherapeutischen Behandlung sind und Corona-positiv sind. Ja? Wo ja natürlich dann auch plötzlich Behandlungen nicht weitergeführt werden können. Oder die Patienten, die aktuell natürlich auch, sage ich mal, allein durch die Schwere der Erkrankung psychisch belastet sind und durch die dadurch einhergehende auch Kontakt- oder Isolierungsmaßnahmen und durch die da auch vorgegebenen Kontaktbegrenzung, Reduktion jetzt dann über die Behandlungsangebote reduziert sind und eigentlich auf das medizinische Personal reduziert ist, was für die intensivmedizinische Betreuung da ist. Und was auch die nächste Herausforderung darstellt, ist ja die Problematik, was ist mit den Patienten, die jetzt eine schwere Erkrankung haben und aufgrund der Erlebnisse während dieser teils Beatmungspflicht, teils längere dauernden Isolierung von der Familie, psychische Beschwerden entwickeln und danach wieder entlassen werden nach Genesung. Aber da fehlt ja auch die Behandlungskapazitäten. Also das sind im Augenblick viele ungeklärte Fragen und hoher Behandlungsbedarf oder auch, ich glaube, hoher Handlungsbedarf. Ja, und im Augenblick, und das ist vielleicht nochmal so die, die andere Seite, es wird auf der einen Seite natürlich, müssen Stationen im Augenblick die Behandlungskapazitäten reduzieren. Gleichzeitig wird auch viel Energie gerade darin investiert, neue Behandlungsangebote zu finden und gerade auch für solche Personengruppen zu gucken, wie kriegt man neue Strukturen geschaffen, dass man die versorgt bekommt. Aber das braucht natürlich etwas Zeit. Ja.
Mir war wichtig zu sagen, dass ich das problematisch finde, dass Menschen, die zwei Wochen stationär da aufgenommen waren und gearbeitet haben, mitten in diesem Prozess nach Hause geschickt werden und dass es dafür eigentlich keine Konzepte gibt. Also ich habe mich auch gefragt, wieso bieten eigentlich die Ärzte und die Therapeuten, die auf dieser Station arbeiten in Flensburg, warum bieten die nicht ambulant was an für diese Menschen? Weil die gehen einfach zurück in ihre sozialen Systeme. Kein Mensch weiß, wie die aussehen. Die sind sehr unterschiedlich. Teilweise sind die auch einsam oder alleine. Manche haben gute Netzwerke, manche nicht. Aber es hat ja einen Grund, warum jemand stationär aufgenommen wird für eine stationäre Therapie für 6 bis 8 Wochen. Das hat ja vielwiegende Gründe. Ja. Und ich finde, man kann nicht also seelische Gesundheit und körperliche Gesundheit gegeneinander aussehen. Und Corona dominiert jetzt sozusagen alles. Das finde ich problematisch. Und ich finde, da braucht es Konzepte, dass dann Menschen, wenn schon Therapien unterbrochen werden, dass die dann auch weiterhin dann auch ambulant betreut werden. Und so. Und da ist das Netzwerk, das wissen wir alle, irgendwie viel zu dünn, das therapeutische Netzwerk von niedergelassenen Therapeuten und so weiter. Die können die ja nicht annähernd aufnehmen. Also die können höchstens einen Termin machen bei ihrem Neurologen, wenn sie einen guten haben und so. Aber die sind ja auch nicht dafür da, ständig Therapien zu machen, sondern die verweisen weiter an die niedergelassenen Therapeuten. Das finde ich sehr wichtig, also weil der Druck, auch seelisch, wird ja sehr groß, das haben Sie eben nochmal gesagt, auch durch Corona selber, aber es gab davor auch ganz viele Menschen, die eben seelische Krankheiten haben und die brauchen Therapie und Unterstützung.
Herr von Strzelecki, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich glaube, wir haben da noch einen Hörer, der vielleicht da ganz gut etwas dazu sagen kann. Wolfgang Leopold, was möchten Sie sagen? Sie sind selbst von Depressionen betroffen. Wie gehen Sie da im Moment damit um? Haben Sie noch die Versorgung, die Herr von Strzelecki gerade angesprochen hat?
Ja, also ich leide unter zwei chronischen Erkrankungen, unter anderem unter depressiven Episoden und bin natürlich sehr viel zu Hause, bin Single, versuche mich zu beschäftigen. Ich denke, Beschäftigung ist ganz wichtig, dass man zu Hause Dinge findet, die einen auch Spaß machen. Zum Beispiel klassische Musik hören mache ich ganz gerne, Gymnastik, tanze eine Stunde und versuche mich so abzulenken von dieser ganzen schweren Situation. Versuche natürlich, meinen Informationsradius ein wenig zu reduzieren. Wichtige Tipps, wichtige Ratschläge natürlich aus den Medien anzunehmen. Aber auch eine Stunde pro Tag rauszugehen, spazieren zu gehen. Also für uns, gerade als Depressive, ist die Ergotherapie, die man zu Hause machen kann, auch durch Motivation, eine gute Ablenkung.
Dankeschön, Herr Leopold. Sie machen alles richtig, unser Hörer. Oder was sagen Sie, Herr Tesatz?
Ne, ich glaube, was Herr Leopold ja nochmal angesprochen hat, was glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, nochmal zu benennen, ist den Erhalt einer Tagesstruktur. Ja, dass man sich da eine Struktur gibt und es gibt da auch solche Ratschläge oder Empfehlungen, dass man sich einmal die Woche oder am Anfang der Woche hinsetzt und sich die Woche etwas vorstrukturiert und vielleicht auch das über einen Monat oder zwei Monate sich, sage ich mal, so gewisse Meilensteine setzt und sich daran orientiert. Und das andere ist natürlich die körperliche Aktivität und Bewegung, ja, die ganz zentral ist.
Professor Jonas Tesatz von der Uniklinik Heidelberg. Und ich bin jetzt verbunden mit Martin Wulfes, der aus Hamburg anruft. Guten Morgen, Herr Wulfes.
Guten Morgen.
Was möchten Sie uns erzählen?
Ja, wir haben ja jetzt, soweit ich das verfolgt habe, bisher über Erwachsene gesprochen. Aber wir haben ja auch Kinder in unserem Land. Und ich arbeite selber als Erzieher. Und auch aus vielen anderen Zusammenhängen weiß ich, dass halt die Situation in den Familien sowieso natürlich im Moment anstrengend ist, aber in manchen Familien ist sie halt auch dramatisch und die Stressbelastung ist hoch und auch hier finden Traumatisierungen statt und die finden jetzt im Moment vielleicht erst recht statt. So. Und ich habe im Moment keine Idee, wie diesen Kindern in dieser Situation geholfen werden kann. Denn alles, was ihnen sonst guttun würde, nämlich rauszukommen, Kontakt in anderer Form zu haben, auf Spielplätze zu gehen, in die Bibliothek zu gehen, ist im Moment nicht möglich.
Herr Tesatz, was sagen Sie dazu?
Also ich bin gerade so ein bisschen drüber im Nachdenken. Ich finde immer, den Begriff der Traumatisierung ist so ein, muss man ein bisschen vorsichtig verwenden. Weil,
Entschuldigung, klar, darf also ich Sie unterbrechen? Ja. Ich verwende den Begriff genauso, wie er auch gemeint ist. Es finden Traumatisierungen in Familien statt, das wissen Sie.
Ja,
nicht meine Traumatisierung.
Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade so ein bisschen auch.
Ah, jetzt haben wir ein Problem mit unserer digitalen Leitung und das passiert manchmal, weil diese Netze nicht so ganz stabil sind. Ja, jetzt versuchen wir einfach, das nochmal aufzubauen zu Professor Tesatz an der Uniklinik in Heidelberg. Martin Wulf ist dran. Sie sind ja gerade eben ein bisschen abgewürgt worden, weil hier unsere Leitung nicht funktioniert hat. War denn das, was Herr Tesatz Ihnen gesagt hat, schon so ein bisschen eine Perspektive, die Ihnen weitergeholfen hat?
Naja, er hat ja noch gar nicht richtig antworten können. Ich habe ihn ja auch ein bisschen dann unterbrochen.
Also mir war ja nochmal wichtig, zum einen die Unterscheidung, die Belastung und zum anderen aber auch den Aspekt aufzugreifen mit der zunehmenden oder der Gefahr von einer steigenden häuslichen Gewalt und auch Übergriffen und die Kinder als besonders vulnerable Gruppe.
Genau.
Ja, und deswegen finde ich den Aspekt sehr wichtig, den Sie da eingebracht haben. Ja, weil wir haben keine Zahlen im Augenblick, aber wir wissen aus ähnlichen Situationen oder aus Katastrophensituationen, also zum Beispiel Tsunami oder so, oder auch im Rahmen der Ebola-Krise, dass das Risiko für Übergriffe, häusliche Gewalt steigt und das natürlich vor allem die vulnerablen Gruppen, also sowas wie Kinder betrifft. Ja, und deswegen finde ich das einen wichtigen Aspekt, den Sie genannt haben. Und ich weiß nicht, ob Sie das noch gehört hat oder ob das noch durchkam. Ich weiß auch, dass im Augenblick die Fachgruppen und Fachgesellschaften, die für Kinderschutz zuständig sind, sich da im Augenblick auch intensive Gedanken machen, wie sie da Programme zeitnah umsetzen können.
Ja. Okay. Das beruhigt mich ein bisschen, darum ging es mir, weil der Bildungsaspekt, da wird sich ja drum gekümmert, das sehe ich, aber wir versorgen halt an den Schulen auch Kinder unter seelischen Aspekten und das fällt ja im Moment komplett flach.
Es ist enorm wichtig und wird viel irgendwie gerät aus dem Fokus im Augenblick, sehe ich aber genauso. Das war einer der ersten Punkte, der mir, sage ich mal, wo das erste Mal dann auch öffentlich diskutiert wurde, in den Sinn kam, dass da ein hohes Risiko da ist und das natürlich, dass für viele Menschen ein hohes Risikopotenzial besitzt, ja, für viele Kinder und junge Menschen. Ja.
Ja. Herr Tesatz, haben Sie denn da auch Erfahrungen von den chinesischen Kollegen zu diesem Thema, wie Kinder darauf reagiert haben? Was gibt es da für Erkenntnisse?
Oder ich habe davon gelesen, dass wohl in China gerade diese häusliche Gewalt jetzt hochgegangen ist, aber ich habe versucht, die Quelle zu finden, habe sie nicht gefunden. Ja, und deswegen würde ich das eher mit Vorsicht jetzt im Raum werfen, dass es da Zahlen oder Daten gibt. Und zu Kindern ist da wenig bekannt. Was mir bekannt ist, ist, dass die jungen Leute in China wohl relativ wenig Probleme hatten mit der Quarantäne, weil die natürlich einen Vorteil haben, über die sozialen Medien in Kontakt zu bleiben. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Es geht darum, wie die Belastung ist bei den jungen Menschen.
Es gab ja auch viel Kritik, dass eben sehr viele junge Leute sich nicht an die Maßnahmen halten und eben so trotz Reaktionen aufkamen, da Partys gefeiert wurden. Ist das aus Ihrer Sicht normal oder muss da quasi hart durchgegriffen werden?
Also ich glaube, was wichtig ist zu beachten, dass solche Maßnahmen und auch Verhaltensänderungen in der Regel Prozesse darstellen. Das kriegt man nicht von heute auf morgen verändert. Wäre auch nicht gesund oder physiologisch. Ja, wichtig ist, sich Schritt für Schritt ranzutasten. Und da habe ich das Gefühl, passiert was. Ja, aber das ist natürlich auch eine Verantwortung der Medien und auch der Politik, dafür entsprechende Informationen, Aufklärung und Motivation zu sorgen. Mhm. Ja. Und die Frage ist, scheren da Leute aus? Ich meine, das ist eine ganz neue Form von Gewalt denkbar, ja, dass die Leute offiziell Leute annießen oder mit Absicht anstecken. Sowas ist bisher nicht berichtet worden. Ja. Jetzt ist China eine andere Gesellschaft, die ein sehr kollektivistisches Denken hat, sich als Gruppe auch definiert. Und die Erfahrung war, dass gerade junge Leute dort es sehr ernst genommen haben. Ja. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass da eine sehr eiserne Hand ist. Also wenn da jemand sich dagegen gesetzt hat, dann ist er relativ schnell auch eingegriffen worden.
Das heißt, es braucht auch solche Verbote oder Ausgangssperren aus psychologischer Sicht, um überhaupt die Wichtigkeit der sozialen Distanz klar zu machen, oder?
Also, ob es, sage ich mal, Verbote braucht, das ist eine politische Entscheidung, denke ich. Ja. Ich glaube, wichtig ist aus einer psychologischen Perspektive der Ebene ist immer, dass es etwas Prozesshaftes ist, wäre jetzt meine persönliche Meinung. Und dass es natürlich immer Konsequenzen und Folgen auch für die Betroffenen, wie auch die Gesellschaft hat. Ja, und das gilt es abzuwägen und dann eine Entscheidung zu treffen.
Wir haben hier immer noch Hörer in der Leitung, Roswitha Dirks. Was möchten Sie uns erzählen, Frau Dirks?
Ja, das geht im weitesten Sinne natürlich auch um Psychosomatik. Und zwar denke ich an die Gruppe, die unter den Brücken lebt. Die Menschen, die in der U-Bahn für die nächste Übernachtung ihr Geld zusammensammeln. Ich rufe aus Berlin an und da erlebe ich das immer wieder. Und was ist mit denen? Die leben normalerweise doch auch wohl in Brücken zusammen. Wie fängt man die auf, um ihnen zu helfen? Auf der anderen Seite auch, um sich vor ihnen zu schützen. Denn das sind doch sicher auch nachher Virenbomben, wenn die Menschen da in Gruppen zusammenleben und keine Hilfe haben. Und was macht man mit denen? Und die Psyche bei ihnen leidet sicher auch.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke, Frau Dirks.
Ja, ich glaube, eine pauschale Antwort zu geben ist schwierig. Ich meine, was mir dazu jetzt, oder ich denke, was ein wichtiger Aspekt in dem Bereich ist, ist dieses Thema Stigmatisierung. Ja. Und das ist ja, sage ich mal, auch das Thema, was Herr Friedrichsson ganz am Anfang schon angesprochen hatte, mit der politischen Aspekt, mit Flüchtlingen oder besonders vulnerablen Gruppen. Und man weiß einfach auch aus Untersuchungen im Rahmen der Ebola-Krise, dass gerade solche Minderheit oder, sag ich mal, Randgruppen besonders leiden, auch in Bezug auf die psychische Belastung im Rahmen von solchen Pandemiekrisen und Quarantäne und Infektionsmaßnahmen, weil natürlich dieses Fremde, was damit assoziiert ist und dieses Gefährliche dadurch nochmal potenziert wird. Und was man da machen kann, also ich glaube, dass das, was im Augenblick ja auch eine der Hauptstrategien ist, ist Solidarität. Ja. Und natürlich zu schauen, wie kriegt man oder wie schafft man es, die existierenden Strukturen zur psychotherapeutischen Unterstützung, zur psychosozialen Unterstützung aufrechtzuerhalten, trotz der Krise. Ja.
Wir haben hier immer noch Hörer in der Leitung. Christoph Hergedich aus Tann in der Rhön hat angerufen. Was möchten Sie uns erzählen, Herr Hergedich? Guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen. Ich bin seit langem mit Aromatherapie beschäftigt, habe viele Grippewellen mit Eukalyptus abgeblockt und habe mich da ein bisschen in die Materie reingearbeitet. Ein Vorredner sagte was von Immunsystem stärken. Da gibt es eine ganze Menge ätherische Öle, die immunmodulatorisch oder immunstimulierend wirken. Es gibt einige ätherische Öle, die antibakteriell, antiviral und antimykotisch gleichzeitig sind. Es gibt Öle, die sehr stark antiviral sind und es gibt gegen Depressionen sind Zitrusfrüchte beispielsweise atmosphärisch desinfizierend, sind Nadelbäume. Sowas geht gänzlich unter in dieser ganzen Geschichte und ich möchte allen Hörern nur empfehlen, Aromatherapie sich damit zu beschäftigen. Das geht von der psychischen bis zur körperlichen Ebene vielschichtigst.
Herr Hergedich, danke. Das ist ein guter Beitrag, Herr Tesatz. Was kann man noch Positives machen? Was gibt es noch für Aspekte, an die man vielleicht gar nicht jetzt so denkt im Moment?
Ich meine, es geht ja viel um die Frage, was kann man zur Stressreduktion, was kann man zum inneren Ausgleich schaffen. Und was sich im Augenblick viel bewährt oder viele Leute auch positiv berichten, sind klassische Stressreduktionstechniken, ja, wie Meditation, also neben körperlicher Aktivität, wie Meditation und natürlich auch Entspannungsverfahren, ja, wo man einsetzen kann. Was nachgewiesen oder wo man auch zunehmend die Bedeutung merkt, ist von so Yoga. Aktivitäten.
Das kann man ja auch gut zu Hause machen. Ja. Gibt es inzwischen sogar per kriegt man die Stunde quasi auch im Internet weitergeschickt, habe ich schon gesehen.
Und ich sage es mal, ich glaube, wichtig ist, seinen individuellen Weg zu finden, ja, dafür sich selbst zum Spezialisten zu werden. Gerüche versetzen oder können States induzieren, können Assoziationen hervorrufen, die sehr entspannend sind. Ja. Damit kann man auch gut arbeiten. Jetzt aus einer psychosomatischen Betrachtungsweise, aber gleichzeitig natürlich auch die Techniken wie oder auch Aktivitäten wie Yoga, autogenes Training, Muskelentspannung, aber auch, wenn man persönliche Hobbys hat, spazieren gehen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, eines, glaube ich, mit den besten Daten zur Stressreduktion sind soziale Kontakte. Ja, nur die müssen sicher sein. Das ist dann halt natürlich über die neuen Medien digitale Techniken. Ja.
Wir sprechen heute über die psychosomatischen Folgen der Corona-Pandemie mit Professor Jonas Tesatz von der Uniklinik in Heidelberg. Er ist dort Facharzt für Innere Medizin und Psychosomatik. Und wir haben hier noch einen Hörer, Volker Keller, ruft an. Hallo, Herr Keller, guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Was möchten Sie uns erzählen?
Ja, das, was ich Ihnen eben schon gesagt hatte, also die Problematik, dass eben generell soziale Verbindungen stattfinden sollten für Leute, die eben dies brauchen, ja, so wie psychisch kranke Menschen, Leute, die depressiv sind, die einfach psychische Probleme haben. Ne? Das ist das eine, das muss ja weiter funktionieren können.
Das heißt, Sie meinen, dass man die Leute jetzt nicht zu Hause einsperren sollte, sondern zumindest, dass man rausgehen kann, spazieren gehen und was ja jetzt auch noch eben erlaubt ist.
Genau, und dass das eben beibehalten werden könnte oder beibehalten werden sollte. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das sollte natürlich vom medizinischen Bereich ja auch in die Politik weiter transportiert werden.
Herr Tesatz, was haben Sie für Erfahrungswerte da aus der Zusammenarbeit mit den Chinesen, wo die Bevölkerung ja tatsächlich richtig zu Hause bleiben musste? Was bewirkt das?
Das, was glaube ich jetzt schon öfters angesprochen wurde, das führt zu einer enormen psychischen und seelischen Belastung der Betroffenen. Ja? Und mein Aspekt, der gerade dann zunehmend mehr auch in den Vordergrund rückt, wenn die Prävalenz, also die Verbreitung des Virus steigt, ist die Stigmatisierung der Betroffenen, ja, und auch sowas wie Schuldgefühle und Vermeidungsverhalten, das sind zum Teil Gefühle und Verhaltensweisen, die erstmal über einen gewissen Zeitraum auch fortbestehen können. Ja. Also das ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt neben, sage ich mal, auch dem Stress reduzieren und gesundheitserhaltenden Effekt von sozialen Kontakten. Ich meine, der andere, glaube ich, Erfahrung ist einfach, dass eine Verschiebung der Kontakte in die sozialen Medien stattgefunden hat. Ist natürlich in China vorher schon sehr ausgeprägt gewesen. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das in Deutschland entwickeln wird.
Machen Sie sich auch schon Gedanken eigentlich darüber, also Sie und Ihre, Ihre Kollegen, was das bedeutet, wieder zur Normalität irgendwann zurückzukehren, was damit dann wiederum für Probleme verbunden sind?
Also wir sind jetzt gerade dabei, zum einen natürlich zu gucken, wie wir Strukturen halten können, weil ganz klar ist, das führt zu einer Belastung und danach, also Struktur meinte ich, die psychische Versorgung und die psychosomatischen Therapieangebote zu erhalten können, für die aktuell auch einfach Bedarf da ist und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass da natürlich eine große Mehrbelastung oder Folge ist. Ja. Das ist das eine und wenn ich mit den Kollegen aus China spreche, die sagen natürlich, im Augenblick ist ganz große, also geht es erstmal darum, Informationen zu geben und die akute Versorgung zu gewährleisten. Und gleichzeitig sehen die eine ganz hohe auch Prävalenz von, oder das heißt Prävalenz, also ganz viele Patienten, die oder Menschen, die psychische Folgeerscheinungen und Langzeit, und nicht, Langzeit kann man ja nicht sagen, aber einfach, sag ich mal, die klassischen Zeichen von einer Traumafolgestörung aufweisen und man wird einfach sehen und schauen, wie sich das entwickelt. Ja, aber die rechnen damit, dass da noch eine große Nachbearbeitung oder dann eine große Herausforderung auf sie zukommt.
Vielen Dank, Professor Dr. Jonas Tesatz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier mit uns zu sprechen und mit unseren Hörern. Und auch vielen Dank allen, die angerufen haben oder dies versucht haben. Morgen gibt es dazu wieder Gelegenheit unter der Nummer 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns. Wir haben extra eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, corona@deutschlandfunkkultur.de.